Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio.
Moin.
Immo.
Moin.
Und ich, Robert. Wir sind wieder zu dritt am Start und besprechen College Football Woche 4. Müsste es jetzt schon gewesen sein. Ihr habt wieder fleißig Fragen eingeschickt. Und ohne viel Gelaber am Anfang gehen wir direkt rein zu einem Spiel, das vielleicht Spiel der Woche war. Wenn man so sich Social Media anschaut, abgesehen natürlich von Ohio State und Notre Dame, wo natürlich die beiden, ich glaube, highest ranked Teams gegeneinander getroffen haben, in denen das highest ranked Matchup war. Wir haben Colorado at Oregon und am Ende gewinnt Oregon 42-6. War dann relativ eindeutig. Ich habe vor allen Dingen den Social Media Take nachher, aber Immo hat schon gesagt, da bin ich gespannt. Dann kann Immo mal auf Christians Frage auf Instagram antworten. Colorado auf dem Boden der Tatsachen, Fragezeichen.
Endlich. Also ich glaube, Colorado, also die werden es schon selber ein bisschen gewusst haben, glaube ich, in Boulder. Also man hat es ja schon an den Interviews vor dem Spiel gemerkt, way more humble der ganze Approach, auch nach dem, also die Pressekonferenz danach, ne, so nimmt man eine Niederlage entgegen, absolut perfektes Media-Schooling, was eigentlich Deion Sanders da hat. Ich glaube auch vor allem die Fanbase und die Medienleute, ESPN, Leute auf Twitter, Leute auf Instagram, überall wurden mal ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, dass Colorado vor allem einfach nicht so goated ist, wie sie die letzten drei Wochen gemacht wurden. Und eine ordentliche Packung Humbleness einfach mal da bekommen haben von Oregon. Und ich sag mal so, Oregon hätte sicherlich auch noch wieder auf den Score gucken können, die hätten auch noch höher machen können. Davon bin ich überzeugt. Ja, also ja, auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurück.
Alles klar. Michael hat übrigens eine ähnliche Frage. Colorado wirklich doch kein National Champion. Silvio, willst du einmal das Ergebnis einschätzen, inwiefern Colorado hier gehandelt wurde?
Ja, also ich glaube, es war schon ein Humbling. Aber ich meine, am Ende war es ja schon auch ein erwartetes Ergebnis, weil die Spread war am Anfang auch relativ hoch und wir haben es letzte Woche gesagt. Ich dachte tatsächlich, dass es knapper wird, aber am Ende war es einfach auch sehr, sehr dominant, weil, ich meine, allein Shadoo Sanders hat nichts hinbekommen, weil er die ganze Zeit under pressure war. Ich glaube, 7-6 hatte Oregon am Ende sogar. Ja, das war wirklich richtig, richtig crazy. Und auch, ich glaube, das Outscoring, was Yards anging, war, ich habe es mir aufgeschrieben, 522 zu 199. Das ist schon sehr, sehr dominant, wenn es der Score nicht schon sagen würde. Ich meine, es wurde jetzt von Oregon so ein 5-Minuten-Recap von dem Video hochgeladen, so behind the scenes und so. Und da waren auch Clips von Oregon drin, wo Shadoo Sanders zum Beispiel sagt, irgendwie so, I beat the shit out of everyone and of y'all and your coach. Und dann wurde sowas gesagt wie final run through y'all asses, why y'all so little. wird jetzt auch auf Twitter habe ich gelesen, so, ja, dass sie nicht humble genug waren und, aber ich finde tatsächlich, das ist so ein bisschen typisches Shit-Talking, oder? Also, ich glaube, das ist bei vielen Spielen so. Also, ich glaube jetzt nicht, dass das was nur Oregon-spezifisches, Colorado-spezifisches ist. Also National Champion werden sie auf jeden Fall nicht. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wie man davon recovert. Also ich fand tatsächlich die Press-Conference von Deion Sanders ziemlich gut, dass er gesagt hat, dass es mehr oder weniger ist, was es ist. Und dass man einfach das schwächere Team war, dass man nicht irgendwie Ausreden gesucht hat. Aber ich meine, man muss dann immer wieder sehen, wo Colorado am Anfang von der Saison geschätzt wurde, wo sie hinkommen und wo sie jetzt schon stehen. Das finde ich schon eine sehr positive Entwicklung. Und hätte vor der Saison jemand gesagt, dass Oregon 42-6 gegen Colorado gewinnt, dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ja klar. Also vielleicht waren sie ja 19 schlussendlich wirklich zu hoch gerankt. Aber ich finde, sowas ist dann eh sowieso am Ende des Jahres nur wichtig.
Ja. Immer wolltest du noch kurz was sagen, als wir über die Trash-Talking-Einschätzung?
Ja, nein, eigentlich nicht.
Okay. Weil dann gebe ich dazu nochmal einen Take. Aber ich fand es ziemlich interessant, das nochmal so auf Social Media, vor allen Dingen Twitter, irgendwie so ein bisschen zu verfolgen, weil ich schon gemerkt habe, in den ersten 2, 3 Wochen vielleicht noch, gab sozusagen, war der Großteil meines Feeds sehr pro Dion und war alles so, alles super gehypt, und das hat man ja auch in diesen ganzen Zuschauerzahlen gesehen, die dann immer veröffentlicht wurden, und wo wir letzte Woche schon drüber geredet haben, dass dann die Dion Sanders Glass, das sozusagen irgendwie Millionen Einnahmen gebracht haben und so weiter und so fort. Und letzte Woche hat sich dann das irgendwie so ein bisschen geturnt, weil es kamen dann immer so Videos raus mit wie Dion irgendwie so sentimental erzählt, wie er sich sozusagen für seine Spieler aufopfert und wie sehr er für die sozusagen brennt und wie krass er involviert er sozusagen in diesem, oder wie, ich weiß nicht, wie, was von Teamzusammenhaltsgefühl er da irgendwie schaffen will mit verschiedenen Aktionen. Und dann war dann immer der Ende des Feeds immer, deswegen ist Dion einer der besten Coaches im College Football. Und dann hat das langsam fast zum Meme, und da wurde dann irgendwie geschrieben, Dion Sanders helps his players to stretch out their muscles before practice. That's why he's the best coach in College Football. So, dann hat das alles ein bisschen geturnt, und dann kamen auch diese Clips von Oregon raus, wo Dan Lanning irgendwie auch schon vor dem Spiel sozusagen gegen Colorado geschossen hat, was wie gesagt nochmal nach Trash-Track ist und bla bla bla. Und es war dann alles so ein bisschen Anti-Dion-Zeug, und ich fand es ziemlich interessant, diese Bewegung zu sehen. Und ich fand dieses Video von Oregon jetzt auch ziemlich crazy, wo man sozusagen dann einfach diese ganzen Clips, wo wie Colorado sozusagen vermeintlich überheblich Trash-Talk gemacht hat und die dann am Ende richtig kassiert haben, zusammengeschnitten und dann sozusagen die Game-Highlights, wo Oregon halt übelst dominiert hat. Ich fand das ziemlich spannend, weil ich das Gefühl habe, dass das einfach, ich habe das irgendwie noch nie so wahrgenommen, dass das so, dass so ein Team oder ein Spiel sozusagen so viel Aufmerksamkeit medial hat und nicht nur sozusagen auf den Sport bezogen, sondern auch was alles abseits des Feldes passiert ist, wenn man jetzt sozusagen so von Bowl Games und National Championships absieht. Und am Ende muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich fand den Trash Talk und die, wie Dion sich sozusagen gibt, finde ich absolut fantastisch und finde ich super gut. Ich finde den Trash Talk absolut angemessen. Ich fand, wie Oregon da sozusagen den Trash Talk von Colorado sich als Motivation genommen hat und wie Dan Lanning das sozusagen in wirklich, also das war, ist wirklich einfach, ich glaube, psychisch absolut krass, was der da sozusagen, also wie man so Motivation aufbaut durch das Gelaber des Gegners. Das hat mich tatsächlich, um hier nochmal abzuschweifen, an diese Michael Jordan-Doku gesehen, wo er im Grunde, irgendjemand hat irgendeinen bösen Kommentar in so einer lokalen Zeitung geschrieben, und er so, ja, I took that personal, und dann war er sozusagen komplett motiviert für das nächste Spiel. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, deswegen, ich fand irgendwie ein bisschen, auf Social Media war es ein bisschen alles übertrieben, aber am Ende haben, wie Silvio gesagt hat, Dion hat gesagt, sie waren einfach das schlechtere Team. Dan Lanning hat gesagt, er respected Dion als Coach und denkt, dass er größtenteils sozusagen sehr viel Gutes für den College Football und für Colorado gemacht hat. Und deswegen, also ich finde das irgendwie gut, wie das die Teams gehandelt haben. Auf Social Media fand ich es irgendwie tatsächlich ein bisschen übertrieben, dieses Mal irgendwie alles da um dieses ganze Spiel. Und am Ende, was ich sozusagen noch zum Spiel an sich sagen wollte, ist, ich fand es tatsächlich crazy, nicht wie Shadur Sanders das im Trash-Talk gesagt hat, dass sie, warum sie so klein sind, sondern ich habe genau, also die Realität war, glaube ich, genau der 180, nämlich, dass man einfach gesehen hat, Oregon hat rekrutiert halt seit Jahren auf einem sehr, sehr hohen Level, und Colorado hat ja im Grunde den ganzen Kader ausgetauscht und kam da mit neuen Dion-Spielern ran, und man hat sozusagen einfach gesehen, dass bei Oregon, also alles, was so Line anging, war bei denen einfach gefühlt doppelt so groß und 10 Kilo schwerer und zweimal so athletisch wie alles, was bei Colorado auf dem Platz stand. Das ist gar kein Shot gegen Colorado, sondern man hat halt wirklich einfach den Unterschied auf dem Feld gesehen. Und ich bin von Oregon sehr, sehr überzeugt. Also das sah tatsächlich ziemlich dominant aus und fand das eine sehr, sehr gute Performance. Es gab auch einen Spieler bei Oregon, der so sehr gute Performance hatte. Zu dem Christian auf Instagram nochmal eine weitere Frage geschickt hat. Nee, nicht Christian, sondern Lukas. Frage: Bo Nix, ich weiß, unangenehmes Thema, zu Recht auch, aber Doppelpunkt, Heisman Fragezeichen.
Er ist auf jeden Fall im Rennen.
Bei Lukas greift auf jeden Fall die große Marketingkampagne. Nee. Aber nach der Performance ist das natürlich eine. Ich will gar nicht sagen, dass auch diese Marketingkampagne irgendwie Quatsch war, sondern er hat ja letztes Jahr schon auf einem sehr hohen Level gespielt, startet diese Saison auf einem sehr hohen Level. Und ich habe tatsächlich auch mein Take nochmal so überdacht. Also ich bin immer noch nicht bereit zu sagen, safe, einer der besten College Quarterbacks dieses Jahr, weil ich sozusagen diese 3 Jahre SEC wirklich wie so ein bisschen PTSD, so eine posttraumatische Belastungsstörung im Hinterkopf habe. Aber das war einfach, man muss dann sagen, wenn er ein gutes Spiel hatte, und das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Und vielleicht ist sozusagen die Pac-12 mit der Spielweise oder sozusagen das geänderte Szenario von Auburn weg, vielleicht tut ihm das sehr gut, also offensichtlich tut ihm das sehr gut. Und ob er sozusagen dann nachher ein geiler Draft-Prospect wird, wenn man sozusagen 3 Jahre Tape von Auburn hat, wo das alles sehr, sehr wackelig aussah, das müssen dann andere Leute bestimmen, aber man sollte ihm jetzt, glaube ich, nicht das gute Spiel, was er jetzt hatte, und diesen guten Saisonstart absprechen. Oder, Silvia? Heisman-Fragezeichen?
Also ich habe glaube letzte Woche schon gesagt, dass das mit diesen ganzen Heisman-Sachen, ich finde, halt relativ verfrüht finde. Klar, Bo Nix wird immer einer der Kandidaten sein. Ich meine, nach der letzten Saison, wie du richtig sagst, Robert, finde ich es klar, dass er irgendwie in irgendeiner Weise einer der hohen Favoriten sein wird. Und wenn du dann in einem Spiel gegen Colorado, was jetzt, okay, im Nachhinein natürlich vielleicht nicht wie ein Sieg gegen Ohio State oder so zu werten ist, aber in einem Spiel, was über 10 Millionen Zuschauer hatte, weil die Zuschauerzahlen, ich meine, die Leute schalten wirklich ein, um entweder Deion Sanders gewinnen oder verlieren zu sehen. Das finde ich schon sehr gut. Also es ist auf jeden Fall, weißt, so auf so einer großen Stage zu gewinnen, ist auf jeden Fall sicher ein großes Highlight. Und sicher auch eine Sache, wo halt viele so Heisman-Voter zuschauen.
Gut, also ordentliche Portion Colorado Oregon hier im Podcast direkt zum Start. Wir machen mal weiter mit den anderen Spielen, zu denen ihr Fragen hattet, liebe Zuhörer. Texas at Baylor 38 zu 6. Starke Performance, würde ich sagen. Chris auf Instagram: Ist Texas das einzig dominante Team in den Top 5? War jetzt an 3 gerankt letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nochmal das Ranking verändert hat, Silvio, weißt du das?
Nee, hat sich nicht verändert. Es ist immer noch Georgia auf 1, Michigan auf 2, Texas auf 3. Erst dann ab 4 hat sich's geändert, wo Ohio State hochgerutscht ist. Vielleicht gleich zum Beantworten. Also, Texas ist auf jeden Fall eins der dominantesten Teams, aber Michigan und Georgia waren beide meiner Meinung nach auch sehr dominant bisher. Daher sicherlich eins der drei dominantesten Teams.
Wahrscheinlich das Team, wo es sich am meisten widerspiegelt, würde ich sagen. Also da, wo man die Dominanz wirklich sehen und ablesen kann, bisher in den Scoring-Ergebnissen und wie die Individual Stats stehen.
Ja, vor allem auch mit dem Sieg gegen Alabama. Das ist
Ja.
halt immer so eine Sache, die,
Das
ne.
trägt halt wirklich dazu bei.
Auf der anderen Seite fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel selbst Georgia, also ein Team, was vor Texas gerankt ist, hatten ja, ich glaube, jetzt nicht das vergangene Wochenende, sondern das davor, glaube ich, ein bisschen Problem am Anfang gegen South Carolina reinzukommen, bevor man da dann motiviert und dann doch sehr dominant am Ende gewinnt. Aber ja, mein Gott, das war erst sozusagen, ja, also Texas ist auf jeden Fall, wie gesagt, einer der dominanteren Teams. Und der Alabama-Win ist, glaube ich, dann ein guter Indiz für. Hat jemand sonst noch was zu Texas Baylor zu sagen, oder wollen wir weitermachen mit einer kleinen Big Ten-Runde?
Nö, machen wir
Gut.
weiter.
Dann kommen wir zu eurer Conference. Maryland at Michigan. Da gewinnen die Terrapins 31 zu 9 und
Michigan
Ohio State
State
at
sogar, oder?
Michigan State, richtig, richtig. Und Ohio State gegen Notre Dame 17 zu 14. Und Karpowski fragt dazu auf Twitter, wie sehr kann Maryland die großen drei Michigan, Ohio State und Penn State ärgern?
Ja, ich meine, ich habe ja letzte Woche schon darüber geredet, dass Maryland für mich so ein bisschen underrated ist, und ich glaube, das ist eine Sache, die immer noch zählt, weil Maryland ist immer noch nicht in den Top 25. Tatsächlich sind sie an 31 aktuell gerankt, also ja, noch ein bisschen weit unten, aber es kommt jetzt dann bald der erste große Test gegen Ohio State eben. Und da muss ich sagen, ich bin schon sehr gespannt. Also gerade weil Ohio State, okay, gegen Notre Dame würde ich jetzt nicht sagen geschwächelt, weil Notre Dame ist ein Top-Team, ein Top-10-Team. Und da hat man wirklich Glück gehabt in diesem letzten Drive, der unglaublich gut für mich ist, war. Also wirklich Spannung bis in die letzte Sekunde rein. Allgemein das Ende des vierten Quarters ab diesem Touchdown von Notre Dame, wo sie in Führung gegangen sind, war klasse. Kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, nochmal den Highlights anzuschauen. Ich finde, Colorado ist einfach ein sehr gut, ich weiß gar nicht richtig, wie ich sagen soll, well-rounded, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch richtig sagt. Also ich finde, die machen alles ziemlich gut, und dann ist es natürlich möglich, dass du eines der großen Teams ärgern kannst, vor allem wenn so ein großes Team mal einen schlechten Tag hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht mal richtig benötigt wird. Ich glaube immer noch aktuell, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Maryland gegen Ohio State gewinnt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie lange mithalten können, wenn das Sinn macht.
Well-rounded. Ich überlege gerade, ich glaube, qualitativ
Ein gut
ausgeglichen.
abgerundetes Team hört sich nämlich irgendwie komisch an, oder?
Ich glaube, irgendwie ausgeglichen ist es irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja, gut. Dann, Immo, an dich die Frage als erstes. Wie gefährlich kann Maryland der Big Ten, das Big Ten Top Trio werden? Und noch irgendeine Einschätzung zu dem Monsterspiel oder einer der wichtigsten Spiele dieses Wochen, vergangenes Wochenende, ist Ohio State Notre Dame.
Ja. Also erstmal Ohio State Notre Dame, ja, auf jeden Fall, ne, also wegweisendes Ding, dass Ohio State, glaube ich, dieses Jahr auch wieder schlagbar ist, zumindest meiner Ansicht nach. Bezüglich Maryland, Big Ten, wie gefährlich können sie werden? Ich glaube, Ohio State und Michigan sind beide noch so das Maß der Dinge. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall am dritten Platz von Penn State definitiv wackeln und definitiv dort einen Sieg holen. Gegen Ohio State wird sie sich dann zeigen. Also wenn sie gegen Ohio State gewinnen, dann werden sie auch Penn State platt machen. Ich glaube, an Michigan kommen sie dieses Jahr noch nicht vorbei. Aber verstärken sich auch ja schon sehr stark jetzt die letzten, ja, haben sich jetzt auch die letzten Jahre, sage ich mal, gut aufgebaut in Maryland. Aber die machen auch immer noch, und das kritisiere ich, sage ich mal, sehr stark, immer noch einige Fehler im Recruiting. Nach wie vor mit bestimmten Spielern. Und da sehe ich immer noch so eine Schwachstelle, die den immer wieder dann auch im Nachhinein mit der Kadertiefe, ja, einfach am Ende Scores kostet eventuell. Also ich sehe den Kader in der Tiefe einfach nicht so stark gestackt wie bei insbesondere in Michigan oder Ohio State.
Ich muss gestehen, ich habe noch nicht wirklich viel Maryland diese Saison schauen können. Aber allein aus Erfahrung aus den letzten Jahren will ich mich tatsächlich noch ein bisschen zurückhalten. Also das sieht tatsächlich, die paar Clips und Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, sehen halt wirklich wieder sehr gut aus. Aber ich glaube, ich bin in den letzten 3 Jahren, oder wir sind, ich weiß jetzt nicht, wen ich da jetzt versehentlich mit reinziehe in dieser Runde, aber wir sind in den letzten Jahren immer sehr schnell auf den Maryland-Hype-Train aufgesprungen, der zu Beginn der Saison sehr schnell Fahrt aufnimmt, aber dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch sehr schnell wieder nicht gegen eine Wand fährt, aber sehr schnell auf sozusagen der
Er trifft
deutschen
auf die
Schiene.
Big Ten. Ja,
Ist
der
irgendwie, ja,
Deutsche Bahn.
ist irgendwie dann zu deutscher
Guter
Bahn.
Vergleich.
ICE in
Ja,
NRW.
wenn du dann dich mal drauf verlassen willst, dann funktioniert es doch nicht mehr.
Genau. Ja, und damit sind wir schon bei der vorletzten Frage, nämlich zur ACC, zum Top-Matchup der ACC aus der vergangenen Woche. Florida State at Clemson. Am Ende gewinnt Florida State 31 zu 24 in Overtime. Ich habe das Spiel geschaut, ich fand es ziemlich, ziemlich nice, ziemlich spannend. Und Max' Frage dazu: Würdet ihr die These unterschreiben, dass DJU letzte Saison scheinbar nicht das Problem bei Clemson war? Die Offense struggelt auch diese Saison und sieht nicht gerade überzeugend aus und fällt Dabo da gerade auf seine Transfer-Portal-Politik so ein bisschen auf die Füße. Da bin ich, DJU, vielleicht nochmal für Zuhörer, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind oder nicht mit dem, ich weiß nicht, Insider-Sprech vertraut sind. DJ Uiagalelei, mittlerweile Quarterback bei Oregon State, letzte Saison bei Clemson, relativ unerfolgreich. Und ich glaube, ich würde tatsächlich diesmal als erstes an Silvio abtreten, weil er recht hohe Stücke auf Clemson gehalten hat. Ich kann mich noch erinnern, das war vor ihrem ersten Spiel, glaube ich, wo wir darüber geredet haben, wo wir sozusagen die Podcast-Aufnahme vor dem Spiel gegen Duke hatten und dann sozusagen in der Nacht, bevor der Podcast rauskam, hatte sich schon angedeutet, dass bei Clemson es eventuell wieder nicht rundlaufen kann.
Ja, also ist schon sehr enttäuschend, finde ich. Vor allem da ich mir eigentlich erhofft habe, dass halt unter der neuen offensiven Leitung und mit Kate Klubnik jetzt als Quarterback vieles besser laufen wird, und das tut's einfach nicht. Klar, man sucht, wenn es schlecht läuft, immer die leichteste Erklärung, finde ich. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich häufig als schuldig bekennen muss. Und wenn es dann in der Offense schlecht läuft, dann gehst du natürlich als erstes an deinen Quarterback und wahrscheinlich an den Offensive Coordinator, und das sind beides Wechsel, die man gemacht hat. Okay, dieses Jahr bei Oregon State jetzt, DJ hat jetzt nicht die krasseste Completion Percentage bis jetzt, gerade letzte Woche jetzt gegen Washington State, auch war auch ein Top 25 Matchup, gerade mal für 200 Yards geworfen, 50% nur Completion Percentage gehabt. Es war nicht wirklich stark, aber man hat gerade also in den ersten beiden Spielen eigentlich schon so Glimpses gesehen, oder wie sagt man, so Auszüge von dem DJ Uiagalelei, den man eigentlich gehofft hat, dass man ihn bei Clemson gehofft hat zu sehen, wenn man Clemson-Fan ist. Mir fällt jetzt gerade erst auf, wenn ich, vielleicht off-topic kurz, wenn ich die Headline sehe von Oregon State gegen Washington State bei ESPN. Pac-2 Champs, Number 21 Washington, Tops Number 14 Oregon State. Sind ja bestimmt doch die einzigsten beiden Pac-12 Teams. Ja, also ich glaube, es lag auf jeden Fall nicht nur an DJ Uiagalelei. Ich glaube aber auch nicht, dass das irgendjemand gesagt hat, dass es nur am Quarterback liegt. Ich glaube, da lief auch defensiv einiges nicht 100% perfekt. Und offensiv war es auch mehr als nur. Ich würde tatsächlich, aber damit habe ich mich tatsächlich viel zu wenig beschäftigt, ist dieser Niedergang von Clemson. Weil, ich meine, offensiv ist man ja von Tony Elliott, oder? Der jetzt bei Virginia Head Coach ist, dann runtergegangen. Und eigentlich Tony Elliott, mit dem lief es dann am Ende auch nicht mehr so gut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann zu Brandon Streeter, das lief überhaupt nicht. Und jetzt mit Riley hat man eigentlich so eine explosive Offense erhofft, wo alles perfekt läuft, aber es ist einfach nicht so. Das ist sehr schwierig. Da wäre vielleicht ein Clemson-Fan gut zu haben, aber mir fällt gerade keiner ein. Aber vielleicht nochmal, weil ich DJU und jetzt das Spiel Oregon State gegen Washington State erwähnt habe und ich weiß, dass dazu keine Frage mehr kommt. Cameron Ward ist, wer war es denn? War es Nabil von The Crunch Time, der immer über den geschrieben hat? Als er noch bei Incarnate Word war, glaube ich. Und Cameron Ward ist abgegangen, also 400, über 400 Passing Yards, ich glaube 4 Touchdowns und ein Rushing Touchdown. Das war wirklich auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Oregon State hat dann am Ende fast nochmal ein Comeback gemacht, hat 21 Punkte im vierten Quarter gemacht für ein 38-35 Endscore. Ein sehr gutes Spiel. Also ich glaube, das war auch so ein Pac-12 After Dark, kann das sein? Das war um 1 Uhr deutscher Zeit. Zählte schon, und das zählt ja noch gar nicht als After Dark. Erst ab 3 Uhr, okay. Ja, aber trotzdem, auch hier kann ich nur die Highlights empfehlen. Beides sneaky gute Teams eigentlich. Dass die Aber darüber haben wir auch schon mal geredet, dass die Pac-12 dieses Jahr irgendwie sehr, sehr stark ist.
Ja, vielleicht müssen die sozusagen noch mal ein bisschen Werbung machen für, damit die noch irgendeine
Ja.
Power-4-Conference bleiben und nicht irgendwie
Das
voll in
ist
die
so
fucking
der,
Mountain West
so die Ruhe,
absteigen.
nicht richtig die Ruhe vorm Sturm, das passt nicht richtig, aber bevor so ein Reich niederfällt, nochmal so eine letzte Blütephase. Das ist nochmal, es geht eigentlich schon runter, und dann hast du, wo es eigentlich
So
nur
eine kulturelle
verringert und wieder,
Hochphase,
ja, genau, und dann zack, geht's bergab und es löst sich alles auf.
ja.
So, wie oft denkst du ans Römische Reich? Froh, oder?
Wie kommst du jetzt, wie kommst du aufs Römische Reich?
Nee, das ist gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist auch gerade so ein übelstes Meme, weil irgendwie eine, wahrscheinlich irgendwie auf Reddit oder so, hat eine Frau so ein Video gepostet und sie hat ihren Freund gefragt,
TikTok. Ja.
oder auf TikTok, wie häufig denkst du ans Roman Empire? Und er so, ja schon, so zweimal die Woche oder so. Und jetzt ist das irgendwie so ein
Don't know,
Gag, das
like three,
irgendwie.
four times a month. Oh, so you mean weekly?
Gute
Yeah.
Frage. Ich glaube, also ich glaube schon so jede Woche einmal oder so. Ich meine, ich habe tatsächlich erst diese Woche habe ich irgendwas zu den Kratsch, heißen die Kratsche-Brüder gelesen. Also ja, ich glaube, ich habe auch schon ein paar Bücher dazu gelesen. Aber und ich habe das, als ich das eine Jahr Geschichte studiert habe, habe ich auch Römisches Reich gehabt und das war. Seitdem habe ich da schon ziemlich viel. Okay, das Meme muss ich mir mal anschauen. Bin ich wohl nicht so aktuell in den Memes. Wobei doch, ich glaube, ich habe das sogar gesehen, wo dann sich Leute darüber lustig gemacht haben. Ist das so eine TikTok-Sache?
Ja.
Ja, okay, ich habe keinen TikTok, aber ich glaube, ich habe auf Twitter das
Aber
was
auf
gesehen. Kann
Instagram
das
und
sein?
Twitter, man kriegt das mit. Also es war auf jeden Fall ein sehr virales Ding.
Auf Instagram und Twitter kriegt man das immer so eine Woche später. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil da
Ja.
kriegt man, glaube ich, dann immer nur die
Ja,
Highlights, die
du
schlechten.
kriegst
Ja.
es halt gefiltert. Deswegen ist
Genau.
TikTok ist halt teils Schmutz, was du da an Content kriegst. Und dann kriegst du halt alles gefiltert rüber woanders. Sorry an alle, die TikTok nutzen, aber manche Sachen sind da echt. Also Barello, ich bin zu deep drin.
Wir sind mal wieder komplett vom Thema
Ja,
abgekommen
ja.
an der Stelle. Aber ist mir jetzt gerade auch eingefallen, als ich Silvio gefragt habe, ist mir eingefallen, vielleicht ist das auch ein statistischer Ausreißer, was Silvio sagt, weil als ehemaliger Geschichtsstudent denkt man natürlich an
Ja.
solche.
Und deswegen Oregon State und Washington State jetzt nochmal ihre letzte Blütephase, ne,
Guter
bevor für die auch
Vergleich.
die absolute Unsicherheit jetzt entsteht.
Ja, vielleicht,
Ja.
wenn wir schon off-topic sind, inwieweit ist das aber. Wenn ihr sagt, dass das wirklich so viele dann ihr gesagt haben, dass sie es machen, in welcher Hinsicht ist das wirklich so, dass, oder ob da einfach nur die Videos gepostet werden, wo die Männer, oder wenn das Frauen fragen, die Männer, wo die Männer das halt sagen,
Sind
dass es
natürlich
so
viele auf
ist?
den Hype auch aufgesprungen, Content, aber wenn ich so drüber nachdenke, also irgendwie ist das Römische Reich ja so kulturell einflussreich gewesen, dass man immer wieder doch dran denkt. Also ich
Ja,
habe
auf
im
jeden Fall eben.
YouTube-Feed
Also
alle
ich.
2 Wochen mindestens ein Video so über irgendwas mit dem Römischen Reich, aber da bin ich auch selber dran schuld.
Ja,
Ja, also ich.
das ist auch, weil so zum Beispiel, es gibt relativ viele Serien, Rome zum Beispiel, Barbarians, jetzt bei Netflix, diese relativ neue Serie, wo die auch Latein sprechen, ziemlich gutes Latein sogar. Und ja, da gibt es so das beste Video über Rome, das heißt so, ich glaube, Ancient Rome in 20 Minutes. Das ist ein gutes Video, aber jetzt sind wir richtig weit off topic
Wir sind
gekommen.
richtig weit auf Topic. Komm, back to Football. Wir haben noch eine
Ich
Frage.
wollte aber noch was, also dann jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen komisch, weil ich nicht so häufig über das Römische Reich nachdenke. Ich habe ja häufig das Gefühl, dass einfach so Amerikaner so Imperiumsfantasien
Ah ja, das ist
manchmal haben.
tatsächlich gut, ja.
Ich
Ja,
glaube, die
das ist auch
Amerikaner halten
so.
sich auch für Nachfolgestaat des Römischen Reichs so. Das glaube ich
Ja.
jetzt nicht. Das
Ja,
ist ein
doch,
bisschen wendetta
die
erklärt.
Amerikaner verkleiden, also ich weiß das auf jeden Fall, dass das so aus. Die rechten Kreise in den USA denken häufig, dass der Fall des Römischen Reichs relativ gleich ist mit dem Fall des amerikanischen Imperiums, wenn man es so nennen
Oh
will.
Gott. Aber und jetzt abschließende Frage dazu, Silvio. Als sozusagen wahrscheinlich am meisten Geschichtsversierter hier in dieser Podcast-Aufnahme, wenn sozusagen Oregon State und Washington State, sozusagen die letzten beiden sind die, oder sozusagen die Hochphase der Pac-12 vorm Zusammenbruch. Welche Imperatoren symbolisieren die jetzt gerade?
Gute Gute Frage. Ja, so Experte bin ich da jetzt auch nicht. Ich hatte damals im Studium nur das Zeitalter von Augustus,
Das
das
ist ganz schön früh.
Prinzipat. Ja, das ist der Augustus ist der erste römische Kaiser.
Ja. Okay, das ist dann schon. Na gut, okay. Dann machen wir das als Hörerfrage. Pass auf, Interaktion, liebe Hörer, alle Leute, die mal so 3, 4 Mal in der Woche ans Römische Reich denken, könnten mal Einsendungen machen. Welcher römische Imperator oder ja, welcher römische Imperator ist in Oregon State und Washington State für die Pac-12?
Ich glaube, der letzte richtig große
Nero.
Kaiser war, glaube ich, Marcus Aurelius, oder?
Ja, das könnte sein. Und auch relativ hoch, ne? Auch der war ja dann auch so Philosoph und Denker und
Ja, wie heißen die? Stoiker.
Stoiker. Ja. Okay, na
Stoiker.
gut. Da haben wir es vielleicht doch schon. Oder dann müssen wir es anders drehen, damit wir sozusagen Hörerinteraktionen hervorrufen. Wenn ihr denkt, dass es nicht Marcus Aurelius ist, den. Das ist so absurd, was ich jetzt gerade sage.
Ja, bei
Den.
Marcus Aurelius ist doch auch mit, sorry, Robert, dass ich jetzt reinfalle. Bei Marcus Aurelius ist doch auch mit Gladiator, dem Film, Gladiator, wo Marcus Aurelius umgebracht wird von dem anderen.
Markus Rühl.
Ja, Marcus Rühl. Fleisch braucht Fleisch und wer regelkonform trainiert, sieht auch regelkonform aus, nämlich scheiße.
Ich bin jetzt gerade komplett lost. Ich bin dafür, dass wir jetzt die letzte Frage machen
Okay, schon wieder die letzte Frage.
Fleisch braucht Fleisch. Okay, nächste Frage von Max auf Instagram. Ein bisschen. Wie soll man sagen, nicht spielorientiert, sondern sehen wir am kommenden Wochenende wieder mal das alljährliche Kansas über Texas Upset. Oh, das ist natürlich ein Wochenende, wo Texas-Hater drauf hinfeiern, das Ganze, ja?
Ja.
Die Memes sind schon vorbereitet, in so einen besonderen Ordner gelegt.
Das Texas-Kryptonit ist ja auch Kansas, also. Ja.
Silvio, du als derjenige, der sozusagen historisch gesehen, wir gehen nicht nochmal zurück auf das Rom-Thema, aber historisch gesehen bist du im Podcast derjenige mit der, ich würde sagen, größten Texas-Anti-Haltung. Willst du Stellung beziehen?
Allein für die Memes wäre es witzig, ja. Aber ich glaube, Kansas ist jetzt passend dazu auch in die Top 25 reingerutscht. Also, das hat dann nicht den. Also, ich finde, es hätte einen größeren Meme-Charakter gehabt, wäre Kansas jetzt halt auch 0-4 oder so.
Wer kennt es immer noch Kansas? Aber dieses
Ja.
Jahr ist alles anders. Ich glaube,
Ja.
das ist auch das große Ding, weswegen Texas gewinnen wird. Sage ich euch jetzt schon. Ich glaube, Texas gewinnt gegen Kansas, weil dieses Jahr ist alles anders.
Ja, ich glaube auch, dass Texas da relativ durchrollen wird.
Ich auch. Und wir wissen ja, wenn sozusagen drei vermeintliche Experten und Eierlei sagen, dass ein Spielergebnis, ein Team gewinnen wird, dann wird das. Hat das an sich schon wieder Meme-Charakter?
Ja, es war jetzt aber die Frage, haben wir das mit Absicht gemacht, damit Kansas gewinnt?
Wir jinxen es.
Oh Gott.
Dann machen wir Sportwetten.
Nee, wenn du dann wieder Sportwette drauf machen würdest, wird es wieder nicht passieren. Das ist das
Na,
Große. Ich
richtig.
bin
Der, man,
da,
man double jinxt
ja, ich kenne, ich bin da Experte drin bei sowas.
es. Oh
Double und triple jinxes. Okay.
Ja.
Tatsächlich war es das schon mit den Fragen für diese Woche. Einfach mal eine kurze Episode zum Reinsnacken. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, diese Fragen, woher kommen die? Haben sich die Jungs die jetzt gerade ausgedacht, sich irgendwelche sozusagen anonymen Accounts angelegt und sich die selbst auf Social Media geschrieben? Nein. Jeden Sonntag rufen wir auf Twitter und Instagram auf, uns Fragen zu stellen. Und ihr Hörer könnt uns diese Fragen schicken. Auf Instagram heißen wir CFB Germany Podcast, auf Instagram, CFB Germany Podcast, auf Twitter, CFB Germany Pod. Auf Twitter gibt es immer einen Tweet, auf Instagram immer die Story oder ihr schreibt uns einfach bei beiden Plattformen eine PN und wir nehmen das mit in die Episode. Ihr hört uns dann auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch wieder und bis dahin kann ich nur sagen, ciao!